Wissensdurst, der monatliche Podcast rund ums Wasser.
Wir haben einen Sommer der Hitzerekorde und der Dürreperioden hinter uns. Die Auswirkungen auf unsere Wasservorkommen sind nicht mehr abstrakt. Sie betreffen viele von uns und das ganz direkt. Im oberösterreichischen Eigenschlegl zum Beispiel hat die Gemeinde die Bürger gebeten, nicht mehr ihre Autos zu waschen oder Swimmingpools zu füllen. In Dobersberg im Waldviertel musste Wasser sogar aus einer Nachbargemeinde herangeschafft werden. Gleichzeitig verschlechtert sich vielerorts die Qualität unseres Wassers. In Deutschland haben Studien zum Beispiel ergeben, dass praktisch in jeder deutschen Großstadt das Wasser mit Keimen belastet ist und teilweise wurden dort sogar E. coli-Bakterien gefunden. Eine andere alarmierende Entwicklung ist die Nitratbelastung. Knapp ein Fünftel des deutschen Grundwassers hält den Nitrathöchstwert nicht ein. Wie Forscher nun für besseres Wasser kämpfen und wie sie die Lage beurteilen, darüber sprechen wir in unserem Wissensdurst-Podcast nun mit Norbert Kreuzinger. Herr Kreuzinger, herzlich willkommen beim Wissensdurst-Podcast von TGA. Sie beschäftigen sich intensiv mit der Wassergütewirtschaft. Unter anderem zählt man ja die Wasser- und Abwasserreinigung zu diesem Bereich. Wie sieht denn der Weg des Wassers aus? Was passiert damit, wenn es zum Beispiel den Wasserhahn oder die Toilettenspülung runterläuft?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich viele Leute nicht stellen, weil aus dem Auge, aus dem Sinn, und man geht davon aus, dass also das Abwasser, das man produziert, dann entsprechend so gereinigt wird, dass es der Umwelt kein weiteres Problem darstellt. Wenn man sich mal überlegt, wofür man im Haushalt überhaupt Wasser braucht, das sind momentan in Österreich durchschnittlich ungefähr 130 Liter, die eine Person am Tag braucht, dann braucht man eigentlich nur um die 4 Liter zum Trinken oder zum Kochen und der Rest ist eigentlich Wasser, das wir brauchen, um Verschmutzung wegzutransportieren. Das ist jetzt im Geschirrspüler, das ist in der Wäsche, das ist auf der Toilette, das ist bei der Körperpflege. Das heißt, eigentlich geht es primär darum, das meiste Wasser brauchen wir zur Entsorgung von Schmutz. Und diese Verschmutzung darf natürlich nicht auf die Gewässer kommen, sondern die wird gesammelt. Und in Österreich zu quasi 100% kann man sagen und auf biologische Kläranlagen geführt, wo dann Bakterien und andere Organismen diese Verschmutzung fressen und so weit entfernen, dass hinten dann das Wasser so gereinigt rausrinnt, dass wir saubere Gewässer haben. Und Österreich-Werbung, wann haben Sie das letzte Mal in Trinkwasser gebadet, ist ein gutes Beispiel, dass das eigentlich recht gut funktioniert bei uns.
Gut, und jetzt stellen wir uns vor, das Trinkwasser wird im Haushalt verwendet und fließt dann eben die Spülung, den Hahn, die Rohre runter. Was kann mit dem Abwasser, das dann gereinigt wird, gemacht werden? Wofür wird es verwendet?
Ja, da ist vielleicht einmal interessant, dass man sich überlegt, was kommt da überhaupt für eine Verschmutzung rein. Ich meine, es weiß jeder, dass wenn wir aufs Klo gehen, dann unsere Fäkalien mit Wasser wegspülen, dass die in der Kanalisation sind. Aber natürlich ist es ja auch, wenn man sozusagen den Tagesablauf jedes Einzelnen überlegt, sind es ja viele andere Dinge, die auch noch ins Abwasser kommen. Wenn man in der Früh mal aufsteht, gut, geht man aufs WC, dann putzen wir uns die Zähne, das heißt das Spülwasser, die Chemikalien, die in der Zahnpasta drinnen sind, die kommen ebenfalls ins Abwasser. Dann machen wir unser Frühstück, die ganzen Brösel werden abgewaschen bzw. das Geschirr in den Geschirrspüler gestellt. Da haben wir dann die Reinigungstab, die Chemikalien zum Reinigen von unserem Geschirr. Wir haben die Essensreste, die ins Abwasser gelangen. Dann gehen wir arbeiten oder Sport machen, schwitzen, kommen am Abend zurück, stellen uns in die Dusche. Das ist alles, was wir ausdünsten, das Parfüm, das wir vielleicht aufgetragen haben, die Creme, die wir aufgetragen haben. Die Schmerzmittel vom Tennisspielen, die wir uns raufgeschmiert haben, die Tabletten, die wir eingenommen haben, all das sind natürlich auch Dinge, die dann über Ausscheidungen oder über Abwaschungen dann ins Abwasser gelangen. Ob das jetzt ein Medikament ist, ein Antibiotikum ist, irgendeine Haushaltschemikalie, wenn wir den Boden aufwischen, all diese Dinge gelangen auch ins Abwasser. Alle Haushaltschemikalien im Wesentlichen gelangen ins Abwasser und dann wird es gesammelt und kommt auf eine Kläranlage. Und in der Kläranlage haben wir jetzt eine unendliche Anzahl von Bakterien, die diese Verunreinigung dann umwandeln, die vermehren sich da drin, das heißt, die fressen das, die produzieren ihre Energie, die bekommen ihr Baumaterial für das Wachstum aus diesen Verunreinigungen und wachsen, werden mehr und mehr. Und das ist dann das, was man landläufig als Klärschlamm bezeichnet. Das ist der Klärschlamm, das ist ein Begriff, das sind nichts anderes als die Bakterien und andere Tierchen, die auf der Kläranlage aus dem Abwasser wachsen oder durch das Abwasser wachsen. Dann trennt man diese Bakterien, trennt man ab vom gereinigten Abwasser, und bis jetzt ist es so, dass dieses gereinigte Abwasser dann in die Gewässer weitergegeben wird. Das heißt, die chemischen Inhaltsstoffe werden so weit entfernt, dass wir dann in den Gewässern keine Giftstoffe mehr haben, die die Fische umbringen, dass kein Phosphor drinnen ist, der die Algen düngt, dass wir dann die Algen überall drinnen haben. Und das schaffen wir eigentlich recht gut, dass wir eigentlich in Österreich eine sogenannte gute Wasserqualität haben oder gute Gewässergüte haben, dass die Viecher sich dort halbwegs wohlfühlen. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, was man mit dem Wasser machen kann, und das ist natürlich vor allem in den südlichen Ländern relevant, wo es weniger Wasser als in Österreich gibt, wo die Landwirtschaft sehr viel Wasser benötigt, wo auch Freizeitaktivitäten, sagen wir Golfplätze und so weiter, sehr viel Wasser benötigen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man das Abwasser dann so reinigt, dass man das Wasser dann wieder für die landwirtschaftliche Bewässerung verwenden kann, für Parkbewässerung, für Golfplätze. Und man kann das Abwasser eigentlich auch so weit reinigen, dass es wieder Trinkwasser wird. Also auch da gibt es ein Beispiel in Namibia, in Afrika, in Windhoek, gibt es eine Anlage, die tatsächlich aus Abwasser wieder Trinkwasser macht. Und bei Trockenheit, wenn es dort kein Wasser gibt, besteht 40% von dem Wasser, das aus der Pippen rinnt, wie man so schön sagt, besteht aus gereinigtem, aufbereitetem Wasser, das absolut sicher ist.
Und damit möchte ich jetzt nur zwei sehr wichtige Themen verbinden, und zwar einerseits natürlich das Wasser, andererseits den Klimawandel. Wie hängt denn der Klimawandel mit dem Abwasser generell zusammen?
Also wenn man jetzt die ganzen Aspekte der Wasserverfügbarkeit oder Veränderung der Wasserverfügbarkeit durch den Klimawandel jetzt einmal weglassen, sprich wird es mehr oder weniger, Starkregen, ja, nein, Überflutungen, ja, nein, sondern quasi nur die andere Seite sich anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass es international vermehrt Überlegungen gibt, dieses Abwasser, das wir bis jetzt in die Gewässer einleiten, auch wieder für eine menschliche Nutzung verfügbar machen. Das heißt, wir reinigen es noch besser, als wir das jetzt schon tun, verwenden dann das Wasser in der Landwirtschaft zur Bewässerung. Das heißt, die müssen dann nicht mehr aus dem Grundwasser, also aus irgendeinem Gewässer das Wasser nehmen, sondern können direkt das Wasser von der Kläranlage nehmen. Das ist eine Sache, die also eben auch in den südlichen Ländern heute schon praktiziert wird und wo es jetzt auch EU-Regulative geben wird. Die sind gerade in Ausarbeitung. Das ist also ein großer Aspekt, dieses Wasser wieder zu nutzen. Und neben dem Wasser haben wir ja auch noch andere Inhaltsstoffe, die man jetzt eher über den Klärschlamm ja sorglos ein bisschen entsorgen. Wertstoffe wie Phosphor, die man rückholen kann, in der Landwirtschaft wieder einsetzen kann, und da gibt es auch schon in Österreich die Initiative, dass man also den Phosphor aus dem Abwasser so aufbereitet, dass man wieder Dünger produziert, den man in der Landwirtschaft einstellt. Das ist ein genereller Trend, der natürlich von dem Klimawandel der Wiederverwendung des Wassers getrieben wird. Man schaut, welche Wertstoffe hat man im Abwasser drinnen und wie kann man diese Wertstoffe wieder herausholen, um sie dann einfach wieder im Kreislauf zu führen. Das ist dieser sogenannte New-Ansatz. Also New für neu, und die Abkürzung steht für Nährstoffe, Energie und Wasser. Also auch die Energie, die im Abwasser drinnen ist, wird ja heute schon genutzt für die Biogasproduktion. Aber die anderen Inhaltsstoffe, seltene Erden, werden zum Beispiel angedacht, aus dem Abwasser wieder rauszuholen. Und das wird also alles von diesem Recycling-Gedanken, von diesem Wiederverwendungsgedanken getrieben, der eigentlich vom Klimawandel ausgeht, weil es um das Wasser selber geht.
Und in vielen Regionen sinkt ja gerade aufgrund des Klimawandels der Grundwasserspiegel drastisch. Was bedeutet das für die Ressourcenplanung von Wasserversorgungsunternehmen?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für die Wasserversorger und ist natürlich auch regional wieder komplett unterschiedlich. Also wir haben hier zwei Probleme, die aufeinander treffen. Das eine ist, dass sich die Mengen verändern können, also das heißt, wie viel es regnet, vereinfacht gesagt. Und die zweite Geschichte ist, wie sich dieser Regen verteilt. Wir haben jetzt in Österreich ungefähr, ich sage jetzt mal, 1,5 Meter Niederschlag im Durchschnitt in Österreich. an jeder Stelle. Jetzt macht es natürlich einen Unterschied, ob eine Regenmenge in einer Stunde fällt oder gleichmäßig übers Jahr verteilt. Das ist für die Landwirtschaft wichtig und das ist natürlich auch für die Wasserspeicher wichtig, die dann für die Trinkwasserversorgung verwendet werden. Und ein Problem, das also jetzt schon auftritt, ist, dass Quellen, die über Jahrzehnte lang für die Versorgung herangezogen werden, plötzlich nicht mehr so viel Wasser geben, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, die Wasserversorger müssen sich überlegen, ob sie weitere Standbeine haben oder sich aufbauen, eine zweite alternative Quelle, wenn die erste quasi versiegt, dass man eine zweite zuschaltet, dass man Ringleitungen baut, dass kleinere Versorgungseinheiten zusammenarbeiten, sich gegenseitig aushelfen, soweit das möglich ist. In Österreich sind wir ja ein bisschen regional unterschiedlich, teilweise sehr klein strukturiert, sehr kleine Versorgungsunternehmen und die haben natürlich größere Probleme als ein großer Unternehmer, der viele Brunnenquellen hat, wo er dann natürlich auch herumschalten kann und das Wasser im Kreis führen kann und damit auch Gebiete versorgen kann, wo jetzt gerade irgendeine Quelle ausfällt.
Damit möchte ich noch auf die Nitratbelastung eingehen. Genau, das Nitrat wird ja häufig von den Feldern dann ins Grundwasser geschwemmt und landet eben in diesen Brunnen. Was können Wasserversorgungsunternehmen dagegen tun? Wie können sie damit umgehen?
Na, die Wasserversorgungsunternehmen können selbst natürlich wenig bis gar nichts dagegen tun. Sie können nur ausweichen. Sie können sich einen Brunnen suchen, der also nicht im intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereich liegt, wo dann weniger Stickstoff im Grundwasser ist, der ja über die Düngung der Felder dorthin gelangt. Es gibt jetzt seit Neuestem das kommt von der Weltgesundheitsorganisation, sogenannte Water Safety Plans, also Wassersicherheitspläne, wo sich die Versorger überlegen müssen, von ihrer Quelle, wo sie das Wasser hernehmen, bis zum Versorger hinein, welche Probleme können dort auftreten, die Qualität und die Menge und die Güte beeinflussen. Und im Zuge dieser Betrachtungen müssen sie sich überlegen, wo sind meine Brunnen, gibt es dort in der Nähe Landwirtschaft, Intensivlandwirtschaft, die dazu führt, dass also Nitrat drinnen ist. Ja, und natürlich kann nicht jeder ausweichen an eine andere Stelle, da muss man halt entsprechend dann die Technologien, die Wasserwerke so ausstatten, dass das Nitrat aus dem Wasser entfernt wird, was ja auch problemlos möglich ist. Also auch hier betrifft es in erster Linie eher die kleinen Versorgungseinheiten, die natürlich die Ressourcen nicht haben, also vom Geld, von den technischen Möglichkeiten, von der Ausbildung der Leute, die dann eher damit kämpfen als größere Versorger, die eben ausgebildete Leute haben, die wissen, wie man das macht, die sich die Technologien leisten können und so weiter. Also die sind dann eher weniger betroffen bzw. können besser gegensteuern.
Das klingt nach einigen Herausforderungen, die die Branche in Zukunft noch zu bewältigen hat. Vielen Dank, Herr Kreuzinger, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Es war mir ein Vergnügen. Den nächsten Wissensdurst-Podcast gibt es dann am 5. Oktober. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit.